Früher habe ich immer einen Kuss bekommen, wenn sie sich die Bühne verlassen hat, aber.
Der Kragen
hat mich der abschreckende Kragen. Oh, wow, wow, wow. So schön, volle Reihen zu sehen hier. Schön, dass ihr da seid, dass wir zusammen Weihnachten feiern. Familie ist einfach größer als das, was in dein Haus passt. Weißt du das? Also ich empfinde es immer mehr so. Familie ist größer als das, was in meinem Haus ist. Es sind Menschen, die hier jetzt sitzen oder die online dabei sind. Das ist Familie und das bedeutet mir ganz viel, dass ihr hier seid, dass ihr online mit dabei seid, dass wir auf die Weise diesen wichtigsten Tag letztendlich der Christenheit zusammen begehen. Ja, Ostern ist natürlich noch mal ein bisschen wichtiger, aber Ostern ohne Weihnachten wäre nicht möglich. Die Dinge arbeiten tatsächlich Hand in Hand. Wir haben heute leider kein Krippenspiel unserer Kinder. Das hat alles nicht so hingehauen. Corona, ihr wisst, all diese Dinge, warum sind schwierig. Aber ich habe euch ein Krippenspiel mitgebracht und da wünsche ich euch jetzt viel Freude bei. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das stand da vorhin. Und deswegen gehören Ostern und Weihnachten zusammen. Und ich möchte von der Einladung erzählen, die wir mit dem ersten Weihnachtsfest bekommen haben, wir und alle Menschen, die seitdem auf Erden lebten und leben. Weihnachten war der Start des großen Erlösungsplans Gottes, der sich mit der Kreuzigung und der Auferstehung dann zu Ostern, feiern wir das, erfüllte. In den Evangelien offenbarte Jesus diesen wundervollen Plan, diese Einladung an alle Menschen. Da steht in Matthäus 11, kommt her zu mir, alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Man könnte fast glauben, dass diese Verse nur für diese Zeit geschrieben worden sind. Mal ehrlich, wenn ich jetzt fragen würde, wer hat so richtige Ruhe im Herzen die letzten Wochen und die Adventszeit und Frieden und ist so völlig in sich und mit Gott eins, und würden wahrscheinlich nicht viele Hände hochgehen, weil wir in einer außerordentlichen Zeit leben. Das ist durchaus so. Eine Zeit aber, in der auch andere Generationen schon lebten, die teils viel schlimmer war, als was wir heute erleben. Ich möchte den Vers und diese drei Verse nochmal lesen in der Hoffnung für alle Übersetzung. Vielleicht spricht es dich noch ein bisschen mehr an. Wichtig ist, dass du dir jetzt diesen Satz mitnimmst, okay? Weil das ist eine Einladung. Das ist nicht ein Automat, sondern es ist eine Einladung. Und eine Einladung muss ich annehmen. Und wenn ich eine Einladung annehme, dann habe ich's. Dann bin ich dabei, richtig? Okay, ich lese nochmal. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ist da jemand dabei? Also ich bin angesprochen. Ich werde euch Ruhe geben. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Mir zu dienen ist keine Bürde für euch, meine Last ist leicht. Wisst ihr, dass diese Verse durch die Jahrhunderte hinweg zu den beliebtesten und weit verbreitetsten Bibelstellen überhaupt zählen? Drei Verse, wo zweimal Ruhe versprochen wird, angeboten wird. Diese große Einladung, die an alle erging, ist eine dreifache. Zunächst mal, wir sollen kommen und wir sollen Ruhe und Rettung empfangen. Ruhe ist übrigens das griechische Wort Apausis. Entschuldigung, Anapausis. Das meint, ja, da steht drin, Pause machen. Mach eine Pause. Have a break. Auch ohne den Schokoriegel. Mach eine Pause. Gott sagt, ich bin gekommen, damit du Pause machen kannst. Von all dem, was dich überfordert, was dich bis an die Grenze bringt, was dich unterjochen will. Komm her, komm zu mir. Wie ein kleines Kind, das zu seinem großen, starken Papa läuft und einfach im Arm versinkt und weiß, das ist der sicherste Ort in seinem Leben. Und so ist er als Papa für uns. Er sagt, komm her, ich habe Ruhe. Das Zweite, was er sagt, wir können als Jünger lernen, Jünger Nachfolger, wir können also lernen, so zu leben wie er, wie Jesus gelebt hat. Und wenn wir das tun, wird es uns gut gehen dabei. Da macht er keinen Zweifel, lässt er keinen Zweifel dran. Und er sagt, unter einem Joch zusammen mit dem Herrn zu dienen, ist die dritte Einladung sozusagen, die wir hier finden. Das Joch beinhaltet eine erziehende Anleitung. Doch im Gegensatz zur Lehre der Schriftgelehrten ist Jesu Joch ganz sanft. Jemand sagte mal, dieses Wort, was da mit Joch steht, ist eigentlich, das meint eigentlich ein maßgeschneidertes Joch, was man ein Tier umhängt, was genau für die Größe, was genau für die Art des Tieres, ist es ein Stier, ist es ein Esel oder ein Pferd, genau dafür gedacht ist. Das scheuert nicht, das ist, das sitzt, das passt, damit kannst du leicht das tun, wofür du bestimmt wurdest. Wusstet ihr, dass Jesus eigentlich drei Namen hatte, die wichtig sind für uns? Gerade in der Weihnachtszeit, wo diese Namen sozusagen das erste Mal komplett offenbart wurden. Gottes Einladung steht. Die Einladung heißt, kommt zu mir und empfangt Ruhe. Frieden und Freude habe ich mal bezeichnet als den Pulsschlag des Lebens. Wenn so ein Herz schlägt, macht das ja auch. Bum, 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 bum. Zwei Schläge. Bum, bum. Friede, Freude. Hast du diese Dinge, ich meine die geistliche Form davon, nicht das, was du hast, wenn du ein neues Auto hast und so, das ist alles nett, aber das vergeht wieder, sondern das Geistliche, das Tiefergehende. Was dann noch da ist, wenn um dich herum scheinbar die Welt gerade untergeht und du immer noch sagst, bum, bum, Frieden, bum, bum, Freude, ist da, es ist da. Es trägt mich durch solche Zeiten durch, dafür ist es nämlich auch da. Und es stärkt mich, es gibt mir all das, was ich brauche. Und das hängt zusammen mit dem Baby in der Krippe. Das hängt zusammen mit dem Kerngedanken von Weihnachten. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit ihr Ruhe habt. Ich bin nicht gekommen, damit ihr Weihnachten feiert und euch Geschenke gebt. Das ist gar nicht mal das erste Ziel gewesen. Schockiert uns jetzt, ne? Das sind so Nebeneffekte, die ja nett sind, aber das ist nicht der Kern der Botschaft. Der Kern der Botschaft ist, Jesus ist gekommen, damit wir Ruhe haben. Überleg mal, die waren vor 2000 Jahren schon so hektisch wie wir. Vielleicht nicht ganz. Man sagt, im Orient geht alles ein bisschen langsamer. Und doch, die haben dieselben Lasten auf sich liegen. Die hatten dieselben Probleme, die in jedem Leben stattfinden. Die haben Leute verloren, die sie geliebt haben. Die haben unter Arbeitslosigkeit gelitten, unter Fremdherrschaft, unter was auch immer. Unter Streitigkeiten in der Familie oder in der Synagoge oder in der Gemeinde nachher. Jesus sagt, ich bin aber gekommen, damit ihr etwas bekommt, was euch keiner geben kann. Die beste Werbung der Welt kann euch das nicht geben. Die kann noch so gefühlsanrührend sein, sie wird euch das nicht geben. Sobald die Werbung vorbei ist oder der Film vorbei ist, kommt der Alltag zurück. Und was hast du dann noch? Was bleibt? Frieden und Freude, Ruhe von Gott her. Die Wertigkeit des Wortes einer Person kann dadurch beurteilt werden oder bemessen werden, wie die Persönlichkeit dieser Person eben ist. Wir haben einige Leute schon einiges versprochen, was nie erfüllt wurde. Und andere Leute haben mir Kleinigkeiten versprochen, die genau erfüllt wurden. Verstehst du, was ich meine? Es gibt Menschen, wo du genau weißt, wenn die mir etwas zusagen, da kann ich drauf bauen, da kann ich meine Hand für, wie man so schön sagt, ins Feuer legen, was wir ja nicht machen, ist ungesund. Das wird funktionieren, weil die Person, die Persönlichkeit ist integer. Die sagt, was sie meine, meint, was sie sagt. Und wenn die ein Wort gibt, ist das felsenfest. Und so jemand ist Gott. Genau so eine Persönlichkeit ist Gott. Wenn der dir etwas zusagt, ist es nicht mal gucken, was passiert, mal gucken, ob ich morgen noch Lust habe, das zu erfüllen. So gehen ja einige mit Gott um. Was der Herr zusagt, steht in meinem Ehering übrigens. Psalm 33,4? Was der Herr zusagt, das hält er gewiss, steht in meinem Ring. Und er hat uns damals was zugesagt, was sehr wichtig für uns war. Und er hat es genau, exakt zum richtigen Zeitpunkt erfüllt, was absolut nicht so aussah vorher. So ist er der Herr, hat meine Oma immer gesagt. So ist er der Herr, er ist gut. Er ist treu. Auf ihn kannst du bauen. Er trägt dich bis in die Ewigkeit. Nicht nur so ein paar Jahre hier, er trägt dich durch. Bis an den Ort, wo wir viel länger sein werden als auf diesem Planeten in seiner Endphase. Nun, wer ist dieses Baby in der Krippe? Und deswegen möchte ich mir die Namen anschauen. Der Name ist so gut wie die Person oder die Person ist so gut wie ihr Name. Der erste Name, den kennen wir, das ist Jesus. Bedeutet übrigens Erretter und kommt von dem hebräischen Wort Josua. Jehova ist Rettung, bedeutet Josua. Es gab viele jüdische Jungen mit Namen Josua und bis heute ist das ein gängiger Name oder im Griechischen eben Jesus. Aber Marias Junge wurde Jesus der Christus genannt. Das war also ein besonderer Jesus. Und Christus, der zweite Name von Jesus, bedeutet Gesalbter. Er ist das griechische Äquivalent zu dem Wort Messias. Jesus ist ein menschlicher Name und Christus ist, wenn du so willst, sein offizieller Titel, sein Amt, sein göttlicher Titel. Und dann gibt es noch diesen dritten Namen, Immanuel. Immanuel beschreibt, wer er ist. Gott mit uns. Jesus Christus ist Gott und er ist mit uns. Und deswegen kann er sagen, kommt zu mir, die ihr beladen seid. Ich gebe euch Ruhe. Wenn ich das sagen würde, kommt zu mir, die ihr beladen seid, ich gebe euch Ruhe, das wäre sehr begrenztes Angebot. Das könnte ich wahrscheinlich nur wenige Sekunden oder Minuten aufrechterhalten, dann wäre meine Ruhe verbraucht, weißt du? Das, was ich als Mensch an Ruhe bieten könnte. Und bei jedem anderen Menschen ist es ebenso. Aber er ist Gott, er sagt, ich habe davon genug. Meine Vorratsspeicher sind voll mit Ruhe und Frieden für dich und mit Freude. Deswegen kann er es anbieten. Du kannst nur anbieten, was du hast, stimmt's? Er hat das. Und durch seine Identität, dadurch, dass wir wissen, wer das sagt, wird das so wertvoll, wird diese Einladung so wertvoll, wird Weihnachten so kostbar. Da ist so viel mehr als Tannenbäume und Krippenspiele und all das, was wir so mögen. Ich mag Rituale, ich mag Traditionen, auch wenn die nicht biblisch sind, das ist völlig in Ordnung. Ich weiß um all die Dinge, dass Weihnachten nicht an dem Tag war, die Geburt Jesu ein paar Jahre später und all das. Das stört mich gar nicht, weil es geht doch um den Inhalt, um den Zweck, um das, worum es wirklich geht. Es geht um ein Kind, das Gott ist, das er geschenkt hat, er selbst. Wegen mir, weil er mich lieb hat. Ja, wegen dir, Pastor, weil du Pastor bist oder was? Nee, weil du so ein toller Kerl bist? Nee, auch nicht. Weil er mich liebt, so wie ich bin. Leute, als ich das erkannt habe, hat das mein Leben für immer verändert. Ich musste nicht mehr jedem gefallen. Ich musste nicht für die Paulina so sein und für die Christa so und für den Martin so und für den Uwe so und für meine Frau wieder so und für meine Tochter wieder so. What you see is what you get, sagen die Computerleute. Das ist so entspannt, ein Leben zu leben, wo du sein kannst, wo du bist. Lieb mich oder hass mich, das bin ich. Das geht nur mit ihm. Das kriegt kein Psychologe mit dir hin. Das geht nur mit der Ruhe, mit dem Frieden und der Freude, die er gibt. Mit seiner Bestätigung auf deinem Leben. Wenn du kapierst, Weihnachten ist nicht wegen den Menschen. Weihnachten ist wegen dir. Wegen dir, Eva. Wegen dir, Thomas. Wegen dir, Daniel. Wegen dir, Susan. Deswegen ist Weihnachten. Wenn du allein auf der Welt gewesen wärst, der wäre gekommen. Wegen dir. Wegen dir, Kira. Wegen dir, Grace. Wegen Irmgard. Wegen dir, Aline. Er wäre gekommen. Das ist das Wunder von Weihnachten. Wir denken immer in Massen und in Nummern. Gott hat nie in Nummern und in Massen gedacht. Als er den neuen Bund installiert, hat er an dich gedacht. Und weil er Gott ist, hat er gleichzeitig auch an mich gedacht. Und an all die anderen Menschen, all der Generationen. Ich kann nicht sagen, dass ich das auch nur ansatzweise verstehe. Aber ich weiß, dass sein Wort das sagt. Und dass ich dazu fähig bin, das zu glauben. Nicht zu verstehen. Weihnachten ist das Fest des Glaubens. Ich kann dir vieles nicht erklären. Aber ich habe eins erkannt. Wenn ich glaube wie ein Kind und handle nach dem, was ich glaube, dann geht es mir richtig gut. Weil Gott ist voll dabei. Dann sind sozusagen die Wasserhähne des Segens in meinem Leben einfach aufgedreht. Es fließt einfach. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nur, dass es so ist. Glauben hat immer dieselben Ergebnisse. Zu jeder Zeit, in jeder Kultur, auch hier und jetzt. Jesus lädt uns ein. Es ist so erstaunlich, dass dieser Jesus nun in uns leben möchte und uns sogar senden will. Er ist Jesus Christus, Immanuel. Jetzt haben wir die Simone hier mit einem wunderschönen Lied. Ein Medley, erstaunlich. Was das nochmal in Worte packt, was ich versuchte, oder in ein Lied, was ich versuchte in Worte zu packen. Ich wünsche euch viel Freude mit diesem Lied. Wundervoll, danke schön. Auch nichts mehr frei. Josef rieb sich mit der Hand über die staubige Stirn und blickte sorgenvoll auf Maria, die ganz still und blasswangig neben dem kleinen Esel Ephraim auf dem Boden hockte.
Der Weg nach Bethlehem war weit und staubig gewesen. Und Ephraims Augenlider fielen ihm vor Müdigkeit immer wieder zu. Mühevoll hob er sie wieder ein wenig. Es fühlte sich an, als hätte ein vertrotteltes Backenhörnchen seinen ganzen Wintervorrat an Nüssen daran aufgehängt. Es ist immer das Gleiche, schimpfte Josef. Alles belegt. Ha, ich bin mir sicher, wenn ich ein ordentliches Trinkgeld über die Theke schieben könnte, würde sich auf wunderbare Weise noch ein Bett finden. Sein Blick fiel auf Ephraim. Vielleicht sollten wir den Esel verkaufen. Was? Mit einem Mal war Ephraim hellwach. Er ließ ein empörtes Ja hören. Erst lässt du mich die gesamte Arbeit machen, hetzt mich die ganze Strecke nach Bethlehem, so dass ich nicht mal meine mir gewerkschaftlich zustehenden Pausen nehmen konnte. Und nun willst du mich einfach verscherbeln wie einen durchgelatschten Latschen. Der Blick des kleinen Esels war offensichtlich sehr aussagekräftig. Josef runzelte die Stirn und kratzte sich verwirrt am Hinterkopf. Ja, manchmal frage ich mich, ob mit unserem Esel alles normal ist. Maria verzog die Lippen zu einem kleinen Lächeln. Natürlich ist unser Ephraim nicht normal. Schließlich ist er der erste Esel der Welt, der den Sohn des Höchsten getragen hat. Und er hat es sehr gut gemacht. Sie legte eine Hand auf ihren kugelrunden Bauch und die andere auf Ephraims Flanke. Den darfst du nicht verkaufen. Ephraim grinste von einem Eselsohr zum anderen. Siehst du, Edge, Patch, siehst du? Sagt er zu Josef, aber es hört sich an wie Ia. Maria war hochschwanger und sie trug einen König in sich. Also eigentlich war es noch ein Baby. Aber es würde mal ein König sein, ein ganz besonderer. Und deshalb war Ephraim auch ein ganz besonderer Esel. Überdies war er der erste Vorsitzende der LNVBKA, der Last- und Nutztiervereinigung zur Bekämpfung kapitalistischer Ausbeuter. Und außerdem mochte er Maria und Josef und das kleine ungeborene Kind, das Jesus heißen sollte. Er wollte bei ihnen bleiben. Ist ja schon gut, brummte Josef und kraulte Ephraim zwischen den Ohren, was dieser sich gnädigerweise auch gefallen ließ. Ich will ihn ja auch gar nicht verkaufen. Aber du kannst unseren Jesus doch nicht hier bekommen. Maria stöhnte leise. Josefs Gesicht wurde so blass wie die sonnengebleichten Unterhosen der Wirtsfrau, die hinter ihm auf einer Leine flatterten. Geht's schon los? Krächzte er. Um ehrlich zu sein, presste Maria hervor, es fühlt sich ganz so an. Au Backe, händeringend lief Josef auf und ab. Was soll ich denn jetzt machen? Ich war doch schon überall. Auch Ephraim wurde ganz aufgeregt. Der Kleine konnte doch nicht einfach auf der kalten, schmutzigen Straße geboren werden. Ganz bestimmt hatte der Höchste sich ganz anders das vorgestellt. Ephraim dachte so angestrengt nach, dass ihm der Kopf wehtat. Es musste doch eine Lösung geben. Und plötzlich war es ihm fast so, als würde ihm jemand etwas ins Ohr flüstern. Und es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Josef war doch nicht überall gewesen. Er hatte etwas Entscheidendes vergessen. Ohne ein weiteres Ja zu verlieren, wandte er sich um und galoppierte davon. Jetzt haut auch noch der Esel ab, rief Josef verzweifelt. Lass nur, sagte Maria, der kommt schon wieder. Und so war es auch. Keine 10 Minuten später trabte Ephraim mit stolz geschwellter Brust zu den beiden zurück. Ich habe was gefunden, verkündete er stolz. Also Ja! Maria lächelte ihm zu. Sie wirkte etwas entspannter. Die Wehe hatte wohl ein wenig nachgelassen. Josef stand auf und stemmte die Fäuste in die Hüfte. Da bist du ja wieder, knurrte er. Du solltest dich schämen. Komm mit, schnell, verkündete Ephraim und schüttelte ungeduldig den Kopf. Ich glaube, er will uns etwas sagen, meinte Maria. Ich verstehe immer nur Ia, brummte Josef. Setz mich einfach auf seinen Rücken, schlug Maria vor. Josef murmelte etwas Unverständliches und tat dann wie geheißen. Unverzüglich marschierte Ephraim los, wobei er sich darum bemühte, so sanft wie möglich auszuschreiten. Und dann, ein paar hundert Meter später, machte er Halt. Ein Stall? Fragte Josef skeptisch. Dann setzte Marias nächste Wehe ein und die Entscheidung war gefällt. Josef half Maria von Ephraims Rücken und sie lehnte sich schwer atmend an einen Pfosten. alles aus dem Weg. Macht Platz, Leute, rief Ephraim. Schon gut, kein Problem, brummte Onesimus, der Ochse, und zwängte sich in eine Ecke. Auch die beiden Schafe rückten aufgeregt beiseite. Und wo ist denn nun der Friedenskönig, der Sohn des Höchsten? Blökte eines und reckte den Hals. Noch im Bauch, du Schaf, erwiderte Ephraim. Vielen Dank, dass ihr euren Stall zur Verfügung stellt, Jungs.
Hey, das ist doch Ehrensache, meinte Onesimus,
und die beiden Schafe nickten. Ephraim warf einen skeptischen Blick auf den Stallboden.
Ihr hättet allerdings ein bisschen sauber machen können, beschwerte er sich.
Aber wir wussten doch gar nicht, dass ihr kommt, verteidigte sich eins der Schafe.
Auch wieder wahr. Josef schob derweil mit den Füßen den Mist beiseite und versuchte aus Stroh und Heu ein weiches Lager zu bauen. Seine Hände zitterten leicht.
Oh, keuchte Maria plötzlich, ich glaube, es ist soweit.
Ihr Gesicht war jetzt beinahe so blass wie das von Josef und sie schien starke Schmerzen zu haben. Josef ließ einen Heuballen fallen und sprang zu ihr hinüber, um sie sanft auf den Boden zu betten. Wo finde ich denn jetzt nur eine Hebamme? Murmelte er verzweifelt.
Gar nicht, presste Maria hervor. Du bist die Hebamme.
Aber ich habe doch keine Ahnung. Sowas ist doch Frauensache.
Heute nicht.
Maria verzog vor Schmerzen das Gesicht. Als die Wehe vorüber war, fügte sie hinzu.
Glaubst du, der Höchste hätte dich dazu auserwählt, seinen Sohn großzuziehen, wenn er dir das nicht zutrauen würde?
Sie legte ihre Hand an Josefs bärtige Wange.
Du wirst das großartig machen.
Josef wischte sich den Schweiß von der Stirn und lächelte etwas zerknittert. Naja, ich war schon mal bei der Geburt eines Lammes dabei. Die nächste Wehe kam und die Diskussion endete abrupt. Ephraim schluckte. So eine Geburt war eine ganz schön schmerzhafte und harte Sache.
Kommt, Leute, dreht euch um. Könnt ihr wenigstens ein bisschen Privatsphäre?
Ich kann sowieso kein Blut sehen,
glückte eines der Schafe und drehte den Kopf zur Wand.
Meinst du nicht, es könnte den Sohn des Höchsten stören, wenn er sich als erstes auf der Welt unsere Hinterleiber ansehen muss?
Fragte Onesimus besorgt, während er umständlich zu wenden versuchte.
Ich glaube, der Höchste weiß genau, worauf er sich einlässt, erwiderte Ephraim.
Die Zeit zog sich hin. Bange starrten die Tiere die Holzwand an. Ephraim sandte leise, flüsternd ein Stoßgebet nach dem anderen zum Himmel. Und als ihm nichts mehr einfiel, versuchte er sich abzulenken, indem er die Astlöcher in den Brettern zählte. Und dann endlich vernahmen sie den zarten Schrei eines neugeborenen Kindes.
Hurra!
Rief eines der Schafe und drehte sich so schnell um, dass es sich mit den Beinen verhedderte. Auch Ephraim wandte sich um. Sein Herz trommelte vor Aufregung wie ein galoppierendes Pferd. Da sah er, wie Josef den kleinen Jungen in ein weiches Tuch wickelte und Maria in den Arm legte. Ganz erschöpft und zugleich ganz glücklich sahen die beiden aus. Ihre Augen strahlten. Auf Hufspitzen schlich Ephraim sich näher. Die anderen Tiere folgten ihm. Ein rosiges und etwas verquollenes Gesichtchen lugte aus dem warmen Tuch hervor.
Oh, wie süß,
flüsterte eines der Schafe, das sich neben Ephraim gequetscht hatte.
Aber ein bisschen zerknautscht sieht er aus,
meinte das andere Schaf.
Kein Wunder, er hat ja auch einiges hinter sich, brummte Onesimus der Opfer. Ich frage mich, warum der Sohn des Höchsten so etwas auf sich nimmt.
Ephraim sagte nichts. Die Welt sah ein bisschen verschwommen aus. Aber das lag wohl an den Tränen, die in seinen Eselsaugen standen. Der neugeborene König des Friedens, der Sohn des Höchsten, blinzelte in das schummrige Licht des Stalls. Ephraim war sich sicher, denn wie gesagt, er war sich nicht sicher, denn wie gesagt, er sah alles etwas verschwommen. Aber für einen Augenblick schien es ihm, als würde der winzige Jesus ihn ansehen und ihm heimlich zublinzeln.
Willkommen, Jesus, flüsterte er. Willkommen.
Nun, nicht alle in dieser Realszene vor etwa 2000 Jahren waren so klug und freundlich wie der Esel Ephraim. Ich habe drei Personengruppen ausgemacht oder Personen, die anders reagiert haben und deswegen auch den Titel so genannt, die verpasste Weihnacht. Da war zum einen der Hirt, der Wirt oder die Wirten, wie viele es auch gewesen sein sollen, die Hoteliers dieser Stadt, die sicherlich gerade Hochsaison hatten, keine Frage. Da war ja richtig was los in dem kleinen Ort durch die Volkszählung. Und diese Wirte, wie auch immer, wie viele sie gefragt wurden, haben ihre Chance verpasst. Sie haben die Einladung nicht angenommen. Die Einladung, Weihnachten zu erleben. Und zwar das Weihnachten, das erste, the original, the legacy Weihnachten, weißt du? Das Fest der Feste. Warum hat er es nicht getan? Weil er zu sehr beschäftigt war. In seinem Fall mit den alltäglichen Sorgen, mit den seinen Gästen, mit all dem Organisatorischen, dass das Business lief. Und ich frage mich, ob vielleicht jemand hier ist heute oder zu Hause oder das irgendwann zu sehen bekommt, der sagt, eigentlich bin ich so ein Wirt-Typ. Ich habe immer zu tun und ich gebe mir eigentlich keine Auszeit. Also dieses Pause-Ding, was wir da am Anfang uns angeschaut haben, was eigentlich Jesus Sinn war von Weihnachten, uns eine Pause zu geben, eine echte Pause, echten Frieden, echte Ruhe, das ist nicht angekommen. Dafür ist viel zu viel zu tun. Ich habe immer einen Antreiber in mir, der mir sagt, du musst mehr, du musst höher, besser, weiter, schneller. Und wir wissen alle, wo diese Art Persönlichkeiten oft enden. 50 Herzinfarkt. Ist so oft beobachtet in meiner Umgebung. Erfolgreiche Leute, die scheinbar alles konnten und auf einmal waren sie weg. Weil sie diese Ruhe nicht verstanden haben. Sie hatten sich keine Ruhe gegönnt. Sie haben den Herrn der Ruhe nicht gekannt. Sie waren wie der Wirt. Hätten gekonnt, aber naja, es waren da so viele andere Ziele, so viele andere Pläne auf der Agenda, dass man Jesus so hinten angeschoben hätte. Ich war so, als ich mich bekehrt habe. Oder kurz davor. Ich habe mir fest vorgenommen, mich zu bekehren mit 20. Ich war fest überzeugt, dass das mit Jesus, dass das alles richtig war. Inzwischen, das war nicht immer so. Ich habe das sehr eingehend geprüft. Und kam zu dem Ergebnis, ja, Himmel ist real, Gott ist real, Wunder passieren tatsächlich immer noch, also muss das alles stimmen. Dann ist die Hölle auch real, da wollte ich nicht hin. Aber ich war ja noch viel zu jung, mich zu bekehren, um so zu sein wie die Alten. Ich wollte erst mal leben, weißt du, feiern, all das genießen, was die Alten so Sünde nannten. Und dann, wenn ich mal so ein uralter Typ bin, so 50 oder noch älter, dann kann man sich immer noch bekehren. So war das bei mir. Und Gott sei Dank, es hat nur 2 oder 3 Tage gedauert, bis Gott mir irgendwie klar machen konnte, dass ich überhaupt keine Garantie dafür habe, jemals 50 zu werden. Und vielleicht mit 50 ganz andere Ausreden habe als dann. Und so weiter. Also bei mir ging es gut aus. Ich habe den Wirtsstatus damals aufgegeben und habe mich entschieden, Weihnachten. Und zwar dauerhaft. Nicht nur am 24. Dezember. Weihnachten ist ein Lifestyle. Aber es gab noch eine Gruppe, die haben es auch verpasst. Von denen hat man in den Krippenspielen fast nie was gesehen. Aber da gab es Gäste in dieser Stadt, in diesem Ort, Bethlehem. Wir waren da. Ist kein großer Ort. Sehr schmutziger Ort, bis heute. Da willst du nicht wohnen. Also ich wollte da nicht wohnen. Und da war viel Volk. Massiv viel Volk. Wie gesagt, überbelegt alles, weil eben die Volkszählung war. Und die ganzen Leute, die da waren, haben Weihnachten verpasst. Wir denken manchmal, die Mehrheit hat recht. Aber wer sagt es eigentlich? Ich habe es so oft erlebt, dass die Mehrheit nicht recht hatte. Vor allem, wenn es um geistliche Dinge geht. Ach, die Mehrheit hat nicht immer recht. Er hat immer recht. Er hat immer recht. Jedes einzige Mal hat er recht gehabt in meinem Leben, wenn ich mit ihm gehadert habe. Und ich habe gedacht, ich mache es lieber so. Und er sagt, das ist falsch. Aber es ist doch nicht schlecht. Mach's, aber dann zahlst du den Preis. Okay. Ich habe den Preis ein paar Mal bezahlt. Und irgendwann habe ich mir vorgenommen, Herr, bitte, ich möchte den Preis nicht mehr zahlen. Lass mich klüger sein, das tun, was du sagst, so wie du es sagst und nicht wie ich denke. Und ja, weißt du, Gott lässt nicht mit sich handeln bei diesen Dingen. Er hat die absolute Wahrheit. Nein, er ist die absolute Wahrheit. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht eine Wahrheit, nicht eine Art von Leben, nicht ein Weg von vielen. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Leute hassen es, wenn ich das sage. Ja, und was ist mit den anderen Religionen? Keine Ahnung, aber sie sind definitiv weder die Wahrheit, noch das Leben, noch der Weg. Alles andere muss ich ihm unterlassen. Ich bin kein Richter über irgendjemand. Aber ich weiß, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer... Oh, das versuchen die gerade überall auf der Welt abzuschaffen, diesen Satz, weißt du, in der Weihnachtsbotschaft, weil der ist so radikal, der ist so, so alleinselig machend, weißt du. Das ist er. Er alleine. Nicht eine Kirche oder so, er alleine. Wir Kirchen dürfen das weiter sagen, aber er ist der Boss. Diese Gäste waren wahrscheinlich mit ihrem körperlichen Wohlergehen beschäftigt, mit ihren persönlichen Angelegenheiten, vielleicht mit der Party oder mit der Einladung, die sie hatten, für einen Abend irgendwo auf den Ball zu gehen oder in irgendeine Disco zu marschieren. Keine Ahnung, was sie damals gemacht haben in den Abenden, aber da gab es sicherlich auch Aktivitäten. Die haben auch gelebt, die Leute, weißt du? Und sie haben verpasst, dass da gerade jemand kam, dem sie hätten Aufmerksamkeit geben können. Das ist die zweite Gruppe. Vielleicht gehörst du auch zu der Gruppe und sagst, hey, ich bin überall da, wo was los ist. Yeah, Party! Wir verpassen die Party aller Partys. Ist es das wert? Ich meine, ich habe eine Party gebucht, die hört nie mehr auf. Die geht weiter, wenn dieser Körper längst verrottet ist, bin ich immer noch auf der Party. Und die hat keine Nach- und Nebenwirkungen übler Art. Aber da gab es noch jemanden. Oh Leute, wenn du da nicht dabei warst, das war der König des damaligen Gebietes. Herodes selbst. Er war zu sehr mit seiner eigenen Unsicherheit, aber auch mit seinem königlichen Hof und dem, was er sein wollte und darstellen wollte, seinem jämmerlichen Ruhmesträumen beschäftigt, um zu realisieren, er hat gerade eine Einladung bekommen. Da waren gerade 3 Könige, oder waren es 10 oder 100, keine Ahnung, da waren mächtige Männer aus dem Orient, kamen angereist und sagten, hey, dein Nachfolger, wir wollen ihn begrüßen, wo ist er? Und der wusste Bescheid, Herodes wusste Bescheid. Er kannte die Messias-Verheißung, er kannte die alttestamentlichen Schriftstellen. Deswegen hat er ja die Kinder umbringen lassen. Das war seine Wahl. Er sagt, nee, ich hau lieber alles kaputt, bevor ich mich dem unterordne. Wie dramatisch. Wie reden wir heute über diesen Mann? Kein Wort des Ruhms. Ich habe noch nie in irgendeinem Krippenspiel oder irgendwo gehört, dass jemand sagt, Herodes war so ein großartiger Mensch. Und er hat seinen Ruf versaut für die Ewigkeit, weißt du? Und ist heute an einem Ort, da will keiner hin. Weil er die Einladung verpasst hat. Weil er dachte, er ist was Besonderes. Denkst du das vielleicht auch gerade? Vielleicht ist jemand da, der das denkt. Hey, ich bin was Besonderes, ich brauche diesen Jesus nicht. Das ist was für Alte und Schwache und Kranke und Arme und so. Für Dumme. Christen sind eh dumm. Die denken nicht nach, die glauben einfach. Ja, auch ich bin so dumm, Leute. Ich bin so begeistert dumm, wenn es um Jesus geht. So einfältig, sagt die Bibel dazu. Das schöneres Wort ist dumm. Einfältig. Ich bin entschieden zu glauben. Und ich mache das seit 34 Jahren. Ich sage dir, ich beobachte ja Leute auch aus meiner Generation, wo die teils heute sind. Und ich will mit niemandem tauschen, mit keinem einzigen. Ich habe ihre Lebensstile beobachtet und gesehen und wo die teils gelandet sind oder schon gar nicht mehr da sind. Und ich bin ein so glücklicher Mensch. Ich bin so voll mit Frieden und Freude. Die Corona-Zeit, die beste Zeit meines Lebens. Wie kannst du sowas sagen? Nee, ich bin nicht begeistert, dass 100.000 Leute gestorben sind daran. Nein, nein. Aber ich bin begeistert, meinen Gott zu erleben in dieser Zeit als mein Fundament. Als der, der mir in diesen Krisenzeiten Chancen über Chancen gibt. Wo ich Dinge tun kann, die ich sonst nie hätte tun können. Wo ich mit Menschen in Kontakt komme. Wo ich mehr Menschen erreiche mit dem Evangelium als je zuvor. Und Menschen wirklich erleben, was für einen Unterschied es macht, mit Jesus zu gehen oder ohne ihn zu gehen. Vielleicht hast du es schon vergessen. Vielleicht bist du schon viel zu lange dabei. Das ist die Gefahr für die, die lange dabei sind. Für uns ist das normal. Wir denken da nicht mehr drüber nach. Und da ist genau die Gefahr. Wir könnten dann undankbar werden. Deswegen ist es gut, mit Leuten zu tun zu haben, die Jesus nicht kennen und das zu beobachten. Und dann wirst du immer dankbarer für das, was du in Christus hast. Weil das, was für uns heute normal ist, ist für andere einfach unvorstellbar. Frieden zu haben, Freude in dieser Zeit, beim Einkaufen ein Lächeln aufgesetzt zu haben, null Angst vor Corona, null Angst vor dem Virus, null. Ja, aber du hast dich doch impfen lassen. Ja, aber du hast Angst. Aus Vernunft, was anderes. Und aus Liebe zu Menschen. Zu anderen Menschen. Aber das hast du in Christus. Das steht dir zur Verfügung. Ruhe. Ich bin gekommen, um dir Ruhe zu geben, die andauert. Sei kein Wirt, sei nicht wie die Gäste, sei nicht wie Herodes. Weißt du, es waren letztlich die gleichen Dinge, die Jesus 30 Jahre später in seinem berühmten Gleichnis des Seemanns darlegte. Genau dieselben drei Dinge, die wir hier sehen. Genau dieselben Dinge. Das Saatgut fiel auf den Weg, ihr kennt die Geschichte, wurde von Vögeln gefressen. Das ist für Leute, die keine Vorbereitung hatten, kein Interesse hatten. Das waren die Gäste. Egal. Hauptsache Party. Dann waren die etwas, wo es auf steinigen Boden fiel, das Saatgut. Wo es nicht tief genug war, um gesund zu wurzeln. Und das war Oberflächlichkeit. Es hält der Hitze des Tages nicht stand. Das war der Wirt, weißt du, der jedem Gast kurz das Gefühl gibt, er ist der Wichtigste. Nur um hinterher schon wieder zu vergessen, wie der hieß. Weißt du, so oberflächlich halt. Und dann gab es die dritte Gruppe, was unter die Dornen fiel. Die Dornen, die schneller wuchsen als die gute Saat und sie erstickten. Und das ist Ablenkung. Das ist Ablenkung durch Wohlstand, sagt Jesus zum Beispiel. Oder durch die Sorgen des Lebens. Die guten wie die schlechten Dinge, die uns ablenken, uns beschäftigt halten mit irgendwelchen Gedanken und uns übersehen lassen, worum es wirklich geht. Genau wie Herodes. So haben wir die drei Dinge wieder in dem Saatgleichnis, dieselben drei Gruppen, die Weihnachten verpassten. Verpassen auch Jesus, als er 30 war. Verpassen Jesus heute, 2000 Jahre später. Wo stehen wir hier? Sind wir vielleicht gerade dabei, mitten im Weihnachtsfest Weihnachten zu verpassen, weil wir unseren Hauptfokus auf andere Dinge richten, auf das Essen, auf die Geschenke, auf die Familie, auf die Sauberkeit des Hauses? Es gibt Leute, die kommen nicht in den Gottesdienst, weil sie die Zeit brauchen, um das Haus zu putzen. Wie erbärmlich! Wie erbärmlich! Nicht verstehen, was dieses Fest meint. Ich bin doch lieber in der schmutzigen Hütte mit Jesus zusammen, als alleine in einem gewienerten Haus mit Geschenken oder irgendwelchen Tantan. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ja, yeah, cool. Ihr versteht mich, ich mag all die Dinge auch. Aber die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Das sage ich in letzter Zeit sehr oft und zu sehr vielen Menschen, weil ich empfinde und sehe, dass das aus dem Fokus verliert. Nicht wegen Weihnachten, auch wegen Corona oder wegen egal, was gerade da ist. Was mich gerade positiv oder negativ beschäftigt hält. Wenn ich Jesus aus dem Blick verliere, verliere ich die Hauptsache aus dem Blick. Und dann ist Weihnachten einfach nur Weihnachten. Kommt und geht wie jedes Weihnachten. Weihnachten ist ein Lebensstil. Der ist immer in dir oder er ist nie da. Wer das versucht, mit romantischen Filmen und irgendwelchen Dingen aufzupuschen, so in der Adventszeit, und dann irgendwie in dem einen Tag völlig überfordert am Ende die Flossen zu strecken und sagen, ich gebe auf. Ich kriege all die Erwartungen nicht erfüllt von all den Leuten. Kennt ihr das? Hey, komm runter von dem ganzen Erwartungsdruck und lass ihn doch der Mittelpunkt sein in deinem Haus. Der schönste Moment an unserem Heiligabend als Familie Trümper ist der, wenn wir nach dem guten Essen und guten Gesprächen rübergehen zur Krippe und Jesus aus der Bundeslade, da habe ich so eine kleine Modellbundeslade, rausholen und in seine Krippe legen. Und damit symbolisch zeigen, der alte Bund wurde erfüllt und der neue installiert. Das war, was Weihnachten angestoßen wurde. Nur deswegen haben wir eine Chance auf Ruhe und Frieden und Freude in dieser verrückten Zeit. Ich habe euch jetzt drei Damen mitgebracht. Ich habe heute viele Damen hier, auch einen Herrn, die mit hier vorne gestalterisch sind. Die drei sind allerdings nicht live vor Ort, sondern ich habe sie sozusagen per Videomitschnitt hier eingeladen, dabei zu sein. Die dürften euch auch bekannt sein. Ich werde sie nachher sehen. Ich singe auf Englisch, aber ich möchte euch den Text auf Deutsch vorlesen, damit ihr einfach auch wisst, worum es geht. Und dann könnt ihr entspannt zuhören. Wenn ihr nicht Englisch versteht, wisst ihr schon mal, was die sagen. In der Dunkelheit haben wir gewartet, ohne Hoffnung, ohne Licht, bis du vom Himmel herabkamst mit Barmherzigkeit in deinem Angesicht. Um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen, kam zu einer Jungfrau das Wort von einem Thron endloser Herrlichkeit zu einer Wiege im Dreck. Um das kommende Königreich zu enthüllen und um die Verlorenen zu versöhnen, um die ganze Schöpfung zu erlösen, hast du das Kreuz nicht verachtet. Denn auch in deinem Leiden hast du auf die andere Seite gesehen und wusstest, dass dies der Weg unserer Rettung war. Jesus, du bist um unseretwillen gestorben. Und am Morgen deiner Auferstehung hielt der ganze Himmel den Atem an, bis dieser Stein für immer bewegt wurde, denn das Lamm hat den Tod besiegt. Und die Toten erhoben sich aus ihren Gräbern und die Engel standen in Ehrfurcht da, wegen all der Seelen, die kommen würden, um für den Vater wiederhergestellt zu sein. Und die Kirche Jesu Christi war geboren, denn der Heilige Geist zündete die Flamme an. Bei dieser erfüllten Wahrheit des Evangeliums sollte ich nicht knien, nicht ehrfürchtig vor ihm werden, bei seinem Blut und in seinem Namen, denn in seiner Freiheit bin ich frei. Aus Liebe zu Jesus Christus, der mich auferweckt hat, lobe ich den Vater, lobe den Sohn, preise den Herrn, den dreieinigen Gott, Gott der Herrlichkeit, Majestät, preis für immer den König der Könige. Du bist der Herr, der Allmächtige, der Herr, unser Gott, der regiert. Nun lade ich ein, hört zu, Prok, Leigertwood, Jan Johnson und Chitma Uba singen zusammen Agnus Dei und King of Kings.
Alleluia. Alleluia. For the Lord God Almighty reigns.
Steve.
keys.
Praise you, Jesus. Oh, we love you, Lord. Wir lieben dich, Herr, der Grund für Weihnachten. Du hast durchgezogen deinen ganzen Rettungsplan. Herr, wir geben dir Ehre dafür. Du bist die Hauptsache. Du bist unser Leben, Herr. Du bist der Weg, du bist die Wahrheit. Du bist unser König, unser Gott. Wir lieben dich, Jesus. Ich danke dir, dass du hier bist an deiner Party hier. Dass du hier bist, hier mitten unter uns. Was ist versprochen? Wo zwei oder drei in deinem Namen sind da, bist du dabei. Danke, dass du dabei bist. Jetzt hier bei uns und auch nachher in unseren Familien. Wollen wir uns versammeln, bist du da. Der Ehrengast, der, worum es wirklich geht. Ich fasse zusammen. Die Einladung vom Himmel ist ausgesprochen. Die Einladung, in die Ruhe zu kommen. Nicht eine zeitlich begrenzte Ruhe, sondern eine Ruhe, die ein Leben lang andauert und dann in eine Ewigkeit mündet. Wir haben uns die drei Namen von Jesus angeschaut, die das bestätigen. Eindrücklich, dass er sehr wohl diese Ruhe hat, anbieten kann, anbieten will, dass er zu seinem Wort steht. Und wir haben uns auch die angeschaut, die Personen und Personengruppen, die ihr persönliches Weihnachten verpasst haben. Ich habe mich die Tage erinnern lassen an das Unglück in Chile im Juli des Jahres 2011, als eine Mine mit 33 Bergarbeitern einstürzte. Der Schriftsteller, der christliche Schriftsteller Arno Backhaus, schrieb hierzu: Plötzlich saßen die Männer in fast 700 Metern Tiefe fest, eingeschlossen in Dunkelheit, Angst und Verzweiflung. 69 Tage vergingen, bis sie wieder das Tageslicht sehen konnten. Die Bilder im Fernsehen von der Befreiung werde ich nie vergessen. Jedes Mal, wenn die Rettungskapsel Phoenix, die war ungefähr halb so im Durchmesser, halb so wie ich bin. Unglaublich. Das war die Röhre, da waren die alle drin nachher. Jedes Mal, wenn die mit dem Bergmann an die Oberfläche kamen, schrien die Wartenden ihre Freude heraus. Besonders berührend waren die Begegnungen mit den wartenden Angehörigen. Wenn ein geretteter Kumpel seine Liebsten wieder in die Arme schließen konnte, flossen Tränen der Rührung, Tränen, die ein ganzes Land in einen Freudentaumel versetzten. Sirenen heulten, Autos hupten und unbekannte Menschen fielen sich um den Hals. Diese Rettungsaktion erinnert mich stark daran, was zu Weihnachten geschehen ist. Genau wie die Rettungskapsel Phoenix in die Mine geschickt wurde, hat Gott auch uns eine Rettungskapsel geschickt, die auch ganz klein war. Jesus. Denn auch wir sind Verschüttete, auch um uns ist Dunkelheit, auch wir sind gefangen, nicht in einer Mine, aber in Schuld, in Unversöhnlichkeit, in Süchten. Jesus kommt auf die Welt, weil diese an ihren Lügen, an ihrer Ungerechtigkeit, an Hass, Neid, an Egoismus und Gier zugrunde geht. Die Frage ist nur, steigen wir auch ein in diese göttliche Rettungskapsel? Das ist ja nicht so einfach und offensichtlich wie für die Minenarbeiter. Die meisten Menschen glauben nicht mehr, dass sie gerettet werden müssten. Sie haben sich in der Dunkelheit so weit wie möglich eingerichtet und sind überzeugt, mehr gäbe es nicht. Und wiederum andere glauben, für sie wäre so gut wie, sie sind kein Raum in der göttlichen Kapsel. Sie müssten erst ordentlich vorbereitet sein, damit Gott zu ihnen kommen kann. Sie müssten ihr Leben zuerst in Ordnung bringen. In einem Weihnachtslied heißt es: Und wenn du folgst und artig bist, dann wird erfüllt dein Traum, dann bringet dir der Heilige Christ den schönsten Weihnachtsbaum. Aber das ist Unsinn. Gott schickte seinen Sohn nicht in die Welt, weil die Kinder artig waren, sondern weil wir Menschen das Verhältnis zu ihm zerbrochen haben und daran nun selbst zerbrechen. Das echte Christkind will nicht nur zu denen kommen, die schön artig sind, sondern gerade zu denen, die schön geizig, neidig, eifersüchtig, streitsüchtig und egoistisch sind. Also zu dir und mir. Sich auf das Kommen des Messias vorzubereiten, bedeutet gerade eben nicht, alles selbst in Ordnung zu bringen und so lange an sich herumzuputzen, bis man eine weiße Weste vorweisen kann. Da habe ich extra mein schwarzes Hemd dazu. Wer Selbsterlösung anstrebt, braucht kein Weihnachten. Wenn der Mensch sich selbst erlösen könnte, hätte sich Gott den ganzen Aufwand ersparen können. Unsere Sinnsuche, unsere Sehnsucht nach Liebe, Licht, Wärme, Geborgenheit und Halt wird nicht gestillt mit dem, was wir geschenkt bekommen. Weihnachten wird eben nicht unterm Baum entschieden, sondern dadurch, ob wir einsteigen in die göttliche Rettungskapsel. Dies hat übrigens mehr als 30 Jahre nach dem ersten Weihnachten als erwachsener Mann von sich selbst, von sich gesagt: Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und eure Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin. Lernt von mir. Ich komme nicht mit Gewalt und Überheblichkeit. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Frieden gibt. Ich meine es gut mit euch und bürde euch keine unerträgliche Last auf. Wer Anschluss an diesen Jesus bekommt, bekommt Anschluss an das wahre Leben, an das ewige Leben. Ein Leben mit Qualität, der bekommt einen Vorgeschmack auf den Himmel. Und das zu hören, das zu wissen und darauf sein Leben auszurichten, gibt Hoffnung und Mut und Trost und Kraft. Und das nicht nur in der Adventszeit, zur Weihnachtszeit, sondern auch zur heißen Urlaubszeit und eigentlich überhaupt immer. Ich möchte beten mit denen, die jetzt sagen: Ja, Pastor, ich will Weihnachten. Ich will Weihnachten. Ich will Christus. Ganz. Nicht halb. Nicht viertel. Nicht nur heute. Ich will ihn ganz. Ich will diesen Christus. Ich will diese Rettungskapsel. Ich zwing mich da jetzt rein. Ist mir egal, was andere denken. Ist mir egal, was irgendwer denkt. Ich will Christus. Ich mache jetzt ganze Sache. Du zu Hause oder du hier im Raum. Wenn du das möchtest, steh jetzt auf, wo du bist. Steh auf, wo du bist. Steh auf, wo du bist und bete mit mir. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und dass du als Rettungskapsel für mich hierher geschickt wurdest. Und ich entscheide mich jetzt, da einzusteigen. Und bitte dich, vergib mir meine Schuld. Mein Egoismus, mein Ungehorsam, mein Stolz und all das andere. Ich schaff's nicht allein. Ich nehme deine Vergebung in Anspruch und danke dir. Und ich entscheide mich heute. Jesus, ich will dir nachfolgen. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr und sei mein Gott. Amen. Darf ich sehen, wer dieses Gebet heute zum ersten Mal für sich oder auch vielleicht nach einer Pause, wo du weg warst, von Gott wieder neu gebetet hast? Heb doch mal eine Hand, bitte. Auch online, schreib doch mal einen Satz rein. Ich habe das Gebet heute für mich entschieden gebetet. Ist jemand hier? Ich kann hier nicht ganz gut sehen. Ist jemand eine Hand da? Ich möchte, dass ihr so mutig seid, wie ihr wollt, dass Jesus euch den Weg zum Himmel zeigt, wenn ihr dieses Leben beendet. Möchtet ihr auch sehen, dieses Zeichen, oder? Möchtet ihr Jesus sehen, der dann steht und sagt: Weiß noch nicht. Jesus sagt: Wer sich hier in diesem Leben zu mir bekennt, bei dem bekenne ich mich im Himmel, von meinem himmlischen Vater zu ihm. Wir sind manchmal zu feige, die wichtigsten Entscheidungen klar und deutlich vor aller Welt zu treffen. Für Christus. Wenn du dich das nicht traust, Leuten zu sagen, die um dich herum leben, hast du ein Problem, wenn es in die Ewigkeit geht. Bin ich sicher. Er sagt: Wer mich bekennt. Deswegen bekenn dich, bitte. Nicht mir zuliebe. Ich brauche hier kein Erfolgserlebnis, auch wenn ich mir es wünsche, dass Menschen Jesus finden. Aber du brauchst es, dass du weißt, wenn dein Tag gekommen ist, Jesus bekennt sich zu dir in der Ewigkeit und sagt: Das ist mein Sohn. Lass die vorbei. Das ist mein Sohn. Hier auch, nicht darunter. Okay, ich frage nochmal, ist jemand da, der das entschieden hat heute, der dafür steht und dazu steht? Hier vor Ort sehe ich keinen. Und wenn du online das bist, ich gehe davon aus, ihr habt alle schon die Entscheidung getroffen oder seid noch nicht ganz so weit. Und online, ist jemand da? Okay. Ich wünsche euch an dieser Stelle das wundervollste Weihnachten eures bisherigen Lebens. Ich wünsche euch, dass ihr alle Dinge erlebt, auf die ihr euch freut, in diesen Tagen, heute, heute Abend, nächsten Tage, mit euren Familien, mit euren Freunden. Und dass ihr bei all dem immer die Hauptsache im Blick haltet. Den großen König, der ganz klein geworden ist, um euch zu sich zu ziehen. Dass ihr ihn in eurem Tagesanfang und Tagesende bedenkt. Dass er vielleicht das ein oder andere Gebet für jemanden an ihn weiterleitet, der gerade jetzt Hilfe braucht, der vielleicht in eurer Umgebung ist, dem es vielleicht gerade nicht gut geht, der diese Rettungskapsel noch nicht bezogen hat. Und weißt du, es ist eine gute Idee, so einen Gottesdienst weiterzuleiten an irgendjemanden, der das gerade brauchen könnte, diese Rettungskapsel in die Ewigkeit. Gott hat uns mit Weihnachten eingeladen, sein Licht zu empfangen und es in dunkle Ecken zu tragen, zu Menschen, die in der Dunkelheit wohnen. Deswegen hat jeder von euch eine Kerze empfangen. Die werden wir gleich auch entzünden. Gleich, wenn unsere letzte Dame noch ihren Beitrag liefert, die Rebecca Hart aus der Gateway Church, dort Lobpreispastorin. Die haben jedes Jahr einen Candlelight Service in der Weihnachtszeit. Und zum Ende dieses Gottesdienstes singt sie immer dasselbe Lied. Und es gibt immer Kerzen. Oder es gab auch mal LEDs, aber jetzt gibt es Kerzen. Und es wird dieser Zeitpunkt kommen, wo ich das Licht weiterreiche an Florian und an Uwe. Und die werden euch das Licht weiterreichen. Es wird so passieren, dass immer am äußersten Rand die Person bekommt das Licht. Und ihr dürft euch dann tatsächlich auch mal bewegen, wenn die Person weiter weg sitzen dürfte, um einfach das Licht in eure Reihe weiterzugeben, sodass wir innerhalb von einer Minute spätestens die ganzen Lichter anhaben. Und es wird dann auch einen Moment geben, wo ein Mann auftaucht, während dieses Liedes in der Mitte etwa, wo wir das Licht wieder auspusten. Die Symbolik drückt das Lied sehr klar aus. Wir sind das Licht in der Welt und wir sind berufen, das Licht von Weihnachten weiterzugeben, das ganze Jahr über. Und das symbolisieren wir durch diese kleine Kerze. So, seid ihr bereit? Oh, Holy Night, Rebecca Hart, bitteschön.
Sleep. Because Jesus, love's pure light, has come to the world and become one of us. His light shines through each of us and in us when we embrace him. You can now blow out your candles.
Truly, he taught us to love one another. His law is love, and his guide.